Servus, moin und ein sportliches Gute. Herzlich willkommen beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Der Ball rollt wieder, Freunde. Wir sind mitten in der ersten Runde des DFB-Pokals und haben uns wieder erinnert an das, was wir viel zu lange vermissen mussten. Und am Wochenende geht es auch endlich in der Bundesliga wieder los. Für uns Grund genug, eine Saisonprognose abzugeben, um mit und gegeneinander zu tippen, was uns in diesem Fußballjahr erwartet und wie die Abschlusstabelle der Saison 24-25 aussehen könnte. Ich hab richtig Bock drauf. Jens, du auch.
Jo, hi Nils. Ja, total. Ich bin auch schon sehr, sehr, sehr gespannt, was du so tippst und wo wir vielleicht der gleichen Meinung sind, ja. Aber wo unsere Meinungen auch auseinandergehen.
Von daher.
Sehr gespannt.
Ja, Dito. Und wir werden natürlich am Rande auch das ein oder andere kommunikative Thema natürlich besprechen, denn da gab es auch wieder ein bisschen was die letzten Tage. Und wir sollten vielleicht noch dazu sagen, nur damit es keine Verwirrung gibt aufgrund möglicher DFB-Pokalergebnisse, wir nehmen jetzt am Montag auf.
Genau.
Das heißt, einige Spiele sind schon gelaufen, ein paar stehen aber auch noch aus. Aber die ein oder andere Erkenntnis vom DFB-Pokal-Wochenende konnten wir schon ziehen.
Ja, definitiv. Zum Beispiel die Bayern. Ne?
Zum Beispiel die Bayern.
Guter Start gegen Ulm.
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder ein Bayern-Spiel in Ruhe verfolgen zu können. Und das war ein Spiel, was man auch sehr entspannt verfolgen konnte als Bayern-Fan, weil es ja relativ schnell 2-0 stand. Ich finde auch, der Auftakt kann sich da sehen lassen. Mhm. Oh Gott, sind wir schon mittendrin? Weil jetzt ist ja die Frage. Also Jens und ich, wir haben ja jeweils eine Abschlusstabelle der Saison aufgestellt. Wir kennen wirklich die Tabelle des anderen nicht. Und würden es jetzt mal, ich würde sagen, mehr oder weniger von oben nach unten durchgehen. Weil ich glaube, wir haben ja schon ähnliche Vereine, wahrscheinlich in ähnlichen Regionen, wenn genau. Auch nicht vielleicht in jedem Fall. Aber wir könnten ja mal oben anfangen und uns fragen, Jens, wer wird denn Meister?
Lass mich nochmal eine Zwischenfrage stellen, Nils. Ist es dir denn leicht gefallen? Oh, oder wie war es denn, die Abschlusstabelle zu machen? Weil ich hatte so ein paar Teams, die waren für mich schon relativ schnell gesetzt. Mhm. Aber ich habe ein bisschen dran rumgewurschtelt. Ich habe auch ein bisschen radiert und wieder ausgetauscht. Wie war es denn bei dir?
Grausam. Es war wirklich grausam. Ich habe mich damit extrem schwer getan, was ich gar nicht gedacht hätte. Und ich finde es auch einfach sehr schwer zu unterscheiden, was denkt man wirklich und was wünscht man sich, was hofft man? Und da kann ich auch in mir relativ schwer eine Grenze ziehen, ist mir aufgefallen.
Ja.
Ja, genau. Was mich zu einem Verein bringt, über den wir gleich reden werden. Aber Jens, mich würde als erstes interessieren, wen hast du denn als kommenden deutschen Meister festgelegt?
Als kommenden deutschen Meister, und das ist mir wirklich nicht leicht gefallen, das muss ich schon sagen.
Der VfL.
Ich habe die Bayern als Meister getippt.
Wuhu!
Was hast du?
Ich habe auch die Bayern.
Ja, okay.
Geil.
Warum?
Ja, genau. Ja, warum?
Warum?
Also ich kann es dir sagen, warum. Ich bin einfach sehr von Kompany überzeugt und ich bin auch von den Verpflichtungen überzeugt und ich glaube, die Bayern werden mit Schaum vor dem Mund diese neue Saison angehen und werden natürlich alles tun, um Leverkusen da wieder vom Thron zu stürzen. Und sie wissen auch, wenn Leverkusen auch nur ansatzweise so eine Saison wie letztes Jahr spielt, müssen sie im Prinzip alles gewinnen.
Ja, ja. Ich glaube, Jürgen Klopp hat es nach dem Double 11-12 so gesagt, das Imperium wird zurückschlagen.
Ja, ja, ja.
Und so ein bisschen das Gefühl habe ich auch. Dazu kommt, dass ich schon auch sagen muss, ich glaube, der Vorteil, den Leverkusen in dieser Saison eben hatte, ist, dass sie auch viel immer zur Bundesliga hin rotieren konnten. Ja, sie haben Europa League gespielt, hatten dadurch aber die Möglichkeit, da immer diese sogenannten Fringe-Player ein bisschen spielen zu lassen. Mhm. Also jetzt nicht die Top 11, aber du hast gesehen, wie oft hat da auch mal ein Florian Wirtz auf der Bank gesessen oder und so weiter. Sie haben viel rotiert und so diese Belastungssteuerung wird, glaube ich, schwieriger, wenn du jetzt Champions League vor der Brust hast. Und Champions League wollen die alle spielen. Nicht so ein bisschen natürlich auch, um den Verein Bayer Leverkusen entsprechend zu vertreten, aber ja natürlich auch für sich selbst, um sich selbst auch nochmal international mehr ins Schaufenster stellen zu wollen. Und ich meine, Leverkusen hat nun mal auch viele Spieler, die vielleicht so den Anspruch haben, in ein paar Jahren bei den allergrößten Vereinen in Europa zu spielen. Ja. Und die werden diese Bühne Europa definitiv nutzen wollen. Und ich glaube, es wird dann schwieriger sein, so dieses Mittwoch, Samstag immer mit der Top 11 so aufrechtzuerhalten. Deswegen glaube ich, die Bayern sind es gewöhnt, die kennen das schon, der Kader kennt das schon und ich glaube, sie haben sich auch entsprechend in der Breite noch mehr verstärkt, dass sie das gut hinkriegen. Und ich glaube, das ist für mich der entscheidende Faktor.
Und man sollte nie vergessen, dass Erfolg auch was macht mit Menschen und das macht auch was mit einem Kollektiv. Ich glaube, die Leverkusener werden auch mit möglicherweise Problemchen konfrontiert werden, die es einfach in der letzten Saison nicht gab, wenn wir dann über Egos zum Beispiel sprechen. Ich glaube zwar, dass sie mit Xavi da einen super guten Trainer haben, der das bestimmt in weiten Teilen wegmoderieren kann, aber das wirst du auch nicht immer unterbinden können. Mhm. Bevor ich gerne ganz kurz auf einen kommunikativen Zwischenfall zu sprechen kommen würde, der nämlich die beiden besagten Vereine betrifft, wo hast du denn Leverkusen in deiner Abschlusstabelle?
Ich habe Leverkusen auf 3.
Oh Gott, da bin ich gleich ganz gespannt, wer da noch vor Leverkusen landet. Ich habe Leverkusen auf die 2.
Ja, ich habe Leverkusen auf die 3 gesetzt. Das hat aber gar nicht so viel mit Leverkusen zu tun. Ich glaube schon, das hat man ja auch jetzt im Supercup wieder gesehen, dass sie schon so diesen unbedingten Willen haben, gerade auch die großen Spiele zu gewinnen. Und das wird sich jetzt in dieser Saison auch nicht grundsätzlich verändern. Ja. Aber ich glaube, ich sehe schon so diese Champions League als zusätzliche Herausforderung. Mhm. Das kennt auch Xabi nicht. Xabi Alonso natürlich als Spieler, ganz klar. Und da hat er seine Erfahrung gemacht. Kennt er aber auch als Trainer nicht. Die meisten Spieler kennen das nicht. Von daher, ich habe einen Verein auf die 2 gesetzt, der eben diese Erfahrung in den vergangenen Jahren schon öfter mal machen konnte.
Okay, das war der Spoiler, aber bevor wir dazu kommen, lass uns noch mal ganz kurz über Fernando Caro reden.
Ja, bitte.
Den Geschäftsführer von Bayern 04 Leverkusen, der jetzt vor wenigen Tagen mal einen rausgehauen hat bei einem Fanclub-Treffen und er sagte dann im Zuge dieses Treffens, also ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Ich würde nicht mit ihm verhandeln. Mhm. Die Bild-Zeitung schreibt nach solchen Sätzen eigentlich immer Rums. Harter Tobak von Caro. Und offenbar hat er nicht damit gerechnet, dass Kameras laufen, denn es wurde leider in die Öffentlichkeit getragen. Jetzt, wie bewertest du so eine Aussage von Caro und vielleicht auch die Tatsache, dass er solche Sätze bei einem öffentlichen Fantreffen von sich gibt?
Hast du das Video gesehen? Es gibt ja ein Video von von diesem Auftritt und da sieht man auch die Stimmung, in der die Beteiligten dort gerade sind. Also ich habe mir das Video mehrmals angeschaut und dann auch mal auf die Leute, die um Fernando Caro rumstehen, geachtet. Da war zum Beispiel neben ihm steht Simon Rolfes und der hat während dieses ganzen Videos ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Und auch Fernando Caro, als er diese Aussagen tätigt, das sagt er ja eher in so einem Lachen. Es glaube ich nicht, dass man das jetzt überbewerten wollte. Ja, er hat da einen rausgehauen. Ich glaube, das ist aber gang und gäbe, gerade wenn man auch in so einer gelösten Stimmung wie jetzt so einem Fanfest mal irgendwie ist und die Fans stehen drumherum und alles johlt und der Fernando gibt ja dem Moderator das Mikro, holt sich's dann nochmal und legt dann nochmal quasi einen nach oder sowas. Ich glaube, das sollte man jetzt nicht überbewerten, weil so Simon Rolfes nebendran für mich so dieses Symbol dafür ist, wie man das bewerten sollte, nämlich eher mit einem Lächeln. Weil wir kennen Simon Rolfes als jemanden, der würde so eine Aussage nie tätigen. Genau. Der ist da immer sehr, sehr, sehr korrekt und der steht nebendran und lacht da quasi mit. Und ich glaube, das drückt ein bisschen den Moment auch aus, in dem das gefallen ist.
Aber da sagst du ja was Richtiges. Simon Rolfes würde es nie machen, auch nicht aus einer Sektlaune heraus. Und Caro hat ja selber danach gesagt, er war sich nicht bewusst, dass da Kameras laufen. Ich kann ja ganz kurz seine öffentliche Entschuldigung nochmal vorlesen im Wortlaut. Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayern 04 Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber nichts an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige. Ich respektiere selbstverständlich den FC Bayern, seine Verantwortlichen und die Leistungen, die dieser Verein für den deutschen Fußball erbracht hat. Ja, also ja, zugegeben, da war lockere Stimmung und trotzdem ist das ein Kommunikationsprofi oder sollte es zumindest sein. Und wir wissen eben auch, dass solche Sätze einfach abgedruckt werden hast du keine Sektstimmung drumherum und dann hast du kein Video, sondern du liest nur, ich halte von Max Eberl nichts. Und das ist halt schon eine krasse Aussage, die sollte man auf dem Niveau einfach nicht treffen.
Definitiv. Und es ist so, man muss aber jetzt auch sagen, dass Fernando Caro nicht das erste Mal mit solchen, sagen wir mal, weniger bedachten Aussagen auffällt. Vor einigen Jahren hat er das schon mal im Doppelpass gemacht. Jetzt war ja vergangene Saison auch die Geschichte, was war ja nochmal, hat er sich doch auch irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Transfers.
Ja, hier, weil er sich bei den Bayern eingemischt hat ein bisschen und auch mit der Trainersuche hat er sich da ein bisschen eingemischt. Ja, er scheint als Typ das nicht zu schaffen, sich in solchen Momenten zurückzuhalten und wirklich zu sagen, oder hinzukriegen, das sage ich und das sage ich nicht. Das ist schon so. Und ich muss auch sagen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber der FC Bayern darf sich da halt auch nicht zu sehr beschweren und darf da auch jetzt auch nicht zu dünnhäutig sein. Ja, weil aber ich glaube, find, Uli Hoeneß hat so diese Aussagen dieser Art ja quasi erfunden. Hat er ja jetzt vergangene Woche auch nochmal irgendwie in Richtung Thomas Tuchel nachgetreten. Das macht man auch nicht. Was ich interessant fand an seiner Entschuldigung war, dass er den Namen Max Eberl nicht verwendet hat. Also das bedeutet, da muss schon ein bisschen Wahrheit auch drin stecken, sonst hätte er das auch nicht so gesagt.
Natürlich.
Und sonst hätte er bei der Entschuldigung auch gesagt, lieber Max, sorry.
Ja.
Also irgendwie scheint es da schon Themen zu geben.
Definitiv. Und es wird ja kolportiert, dass Caro deswegen auf Eberl sauer ist, weil es ja um den Transfer von Jonathan Tader so ein Gezerre gibt. Und angeblich haben die Bayern ja ein Angebot vorgelegt. Jetzt wollen sie wohl aber nur weniger Geld bezahlen, um ihn direkt zu verpflichten oder eben nächste Saison ablösefrei. Ja. Und das hat den Herrn Caro scheinbar so ein bisschen aufgeregt. Aber weil du sagst, Bayern-Reaktion, da vielleicht nur ganz kurz. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen hat, ich lese nicht das ganze Zitat vor, gesagt, uns hat die persönliche Attacke von Fernando Caro auf Max Eberl enorm irritiert.
Ja.
Das haben die auch dann in einem Gespräch geklärt und er hat ja auch eingeräumt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und Eberl wurde natürlich auf der PK auch angesprochen und er sagt, es ist eigentlich schade, dass wir vor dem Start so ein Thema haben. Natürlich kann man jetzt ein riesen Wortgefecht entflammen lassen, aber das ist 0,0 meine Absicht. Ich denke erstmal, das Zitat spricht für sich. Mir fällt dazu nur ein, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Ah, der Max.
Hat er schon nicht schlecht gemacht.
Hat er gut gemacht, ist auch in Ordnung und er wollte vor allen Dingen jetzt ja auch da jetzt nicht noch zusätzliches Öl ins Feuer gießen. Ja. Das wäre jetzt in der Situation auch blöd, wo die Bayern auch erstmal zeigen müssen, dass sie quasi Leverkusen in der kommenden Saison vom Thron stürzen können. Also von daher ist jetzt auch im Moment nicht die Zeit da, die harten Aussagen in Richtung Leverkusen zu bringen. Von da, ich kann das schon nachvollziehen und es hat er auch richtig und gut gemacht. Und doch, ja, es hat uns sehr irritiert. Ja.
Ja, gut, das kann man empfehlen. Grundsätzlich vielleicht auch fürs Leben allgemein, wenn man attackiert wird, ist das natürlich immer eine gute Replik, den anderen ins Leere laufen zu lassen und auch zu sagen, die Aussage, die da getroffen wurde, sagt mehr über denjenigen, der sie getroffen hat, aus als über mich und dann den anderen einfach so schlecht dastehen zu lassen, anstatt sich auf dieses Niveau selbst runter zu begeben, mit den gleichen Mitteln dann zurückzufeuern. Also von daher, gut gemacht von Eberl und das war auch der Schwenk zum FC Bayern und Fernando Caro. Jetzt interessiert mich brennend, Jens, wer bei dir auf Platz 2 ist, denn es kann ja nur sein, wenn du sagst, Erfahrung in den letzten Jahren auf höchstem Niveau, können es ja nur die Dortmunder oder die Leipziger sein.
Ja, und ich traue dem RB Leipzig viel zu in der kommenden Saison. Mhm. Ich habe Leipzig auf 2 gesetzt.
Ich habe Leipzig auf 3.
Ja.
Damit sind unsere ersten 3 schon mal gleich, bis auf eine kleine Positionsveränderung.
Genau, und ich glaube auch, dass Leipzig jetzt zum ersten Mal die Chance halt hat, auch komplett bis zum Saisonende ganz oben im Titelrennen mitzuspielen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest lang in der Saison so eine Art Dreikampf geben kann, was dann der bei mir viertplatzierte BVB dann da machen kann und ob die auch ins Titelrennen mit eingreifen können, das wird man dann noch sehen. Aber ich glaube, RB hat schon viele Dinge, die jetzt so für sie sprechen, dass sie jetzt diesen nächsten Schritt auch machen können, wirklich in diesen Titelkampf reinzukommen. Sie haben Titel gewonnen. Das heißt, die Mannschaft weiß schon mal, wie sich sowas anfühlt. Ich glaube, sie haben mit Marco Rose den richtigen Trainer an der richtigen Stelle.
Ja, finde ich auch.
Und sie haben zum ersten Mal den Kader aus der vergangenen Saison einigermaßen zusammengehalten für diese Saison. Und sie haben so die vergangenen Jahre immer damit kämpfen müssen, dass sie einen relativ großen Umbruch im Kader hatten. Mhm. Und jetzt haben sie solche Spieler wie Openda, Šeško, Xavi Simmons und so weiter. Die haben sie alle im Kader behalten. Und das heißt, wir haben vergangene Saison oft über diese Achse gesprochen, die gefehlt hat, auch beim FC Bayern, die Leverkusen hatte. Und das sehe ich bei Leipzig jetzt auch.
Ja.
Dass sie wirklich eine starke, gestandene Achse haben, die alle in der Lage sind, auch den nächsten Schritt nochmal zu machen, sich das kleine Stückchen zu verbessern. Ich glaube schon, dass die gute Chancen haben.
Und auch interessante Neuverpflichtung noch. Antonio Nusa vom Club Brügge als Nachfolger von Dani Olmo da eingeplant, für 22 Millionen gekommen. Als Zehner, als Außen auch nochmal ein starker Spieler. Und ich habe mir hier auch als Fazit aufgeschrieben, starker Kader, guter Trainer. Ja. Ich glaube auch, das wird was mit Leipzig dieses Jahr. Und ich sehe sie auch vor den Dortmundern. Du hast die Dortmunder auf 4?
Ja.
Ich habe noch einen Verein davor, aber ich habe mich wirklich lange schwer getan, habe hin und her überlegt, aber ich habe tatsächlich den VfB Stuttgart noch vor die Dortmunder gesetzt. Ich glaube, allein schon wegen Sebastian Hoeneß an den VfB Stuttgart, und ich glaube, dass das wieder eine gute Saison wird. Sie haben natürlich ein paar hochkarätige Abgänge, das muss man sagen. Ito ist weg, Gerassi ist weg, Kapitän Waldemar Anton ist zu den Dortmundern gewechselt. Aber es sind ja auch noch ein paar da geblieben. Also wenn ich jetzt an Undav denke, Maxi Mittelstädt, Chris Führig, das sind ja auch Namen, die die ganze Zeit noch so im Raum schwebten. Ne? Ob die auch alle noch gehen. Sie sind da geblieben. Ich glaube, der VfB spielt wieder eine gute Saison.
Hat man jetzt auch ja beim Supercup gesehen, dass sie in der Lage sind, diesen Fußball zu spielen. Ich fand ganz interessant, was Sebastian Hoeneß gesagt hat. Der sagte nämlich vorher, wir wussten nicht so ganz genau, wo wir stehen. Und hinterher sagte er eben, ja, jetzt wissen wir, wo wir stehen. Und wir können diesen Fußball aus dem vergangenen Jahr so oder aus dem vergangenen Jahr so wieder spielen. Ja. Wir kriegen das hin. Und von daher, ja, ich habe die Stuttgarter auf 5. Ich glaube auch, dass
haben wir auch nur vertauscht
dann quasi. Ich glaube auch, dass die Stuttgarter eine gute Rolle spielen werden. Aber auch der Verein wird sich umgucken, wenn er jetzt plötzlich Champions League spielt. Ja. Also ich glaube schon, dass es auch für die Stuttgarter eine Herausforderung wird. Aber ja, Sebastian Hoeneß, jetzt die Arbeit, die er da macht, die ist, glaube ich, nachhaltig.
Ja.
Und das kann schon auch auf die kommenden Jahre so funktionieren. Und nochmal wegen RB Leipzig, du hast Dani Olmo genannt. Ja, das stimmt, der geht ihnen natürlich verloren. Der war aber in den vergangenen Jahren auch schon sehr, sehr viel verletzt.
Ja, ja.
Nee, der ist oft aufgefallen und ich glaube, das kriegen sie aufgefangen.
Ich glaube, man kann da auch eher festhalten, Bottomline, der Kader bleibt zusammen. Und gerade, dass Xavi Simons da auch noch geblieben ist, das sah ja auch lange nicht danach aus, ist natürlich auch ein sehr gutes Zeichen.
Ja. Was halten wir denn vom BVB in dieser Saison?
Ja, das ist interessant. Ne? Du hast sie auf 4, ich habe sie auf 5. Also ich zumindest glaube ich nicht, dass Dortmund ganz oben mitmischen wird. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal muss ich sagen, was die Dortmunder am Kader gemacht haben, das macht für mich alles echt ganz schön Sinn. Also da haben sie sich wirklich gut verstärkt. Sie haben ja auch einige prominente Abgänge gehabt, als da wären. Wen haben wir?
Füllkrug, Reus, Marius Wolf, glaube ich, wird man auch noch merken, der viele Positionen spielen konnte im Kader. Ja. Ian Marzen ist weg.
Ja.
Jadon Sancho ist weg.
Oh, Sancho ist weg, genau. Aber sie haben sich natürlich auch gut verstärkt, muss man sagen, mit Gyrassi, mit Anton, es waren doch so viele. Jens, helf mir.
Pascal Groß,
genau.
Maxi Bayer, Jan Kuto.
Der, und das könnte ja dann auch schon irgendwie, kann man sich ja schon eine ganz gute Achse da auch vorstellen, ne? Mit dem Gyrassi da vorne, mit dem Pascal Groß da in der Mitte, haben ja auch noch ein paar gute aus dem letzten Jahr. Also ich glaube schon, die Dortmunder haben einen guten Kader. Ich habe es ja schon mehrfach angedeutet, mich muss Nuri Sahin noch überzeugen.
Ja.
Und auch die Dortmunder mit dem Mindset der vergangenen Jahre, ich glaube nicht, dass sie ganz, ganz oben mitspielen werden.
Ja, ein sehr, sehr guter Freund von mir, brennender BVB-Fan, hat mir auch geschrieben, er ist so mäßig optimistisch. Okay. Also er sagt schon auch, die Einkäufe, die Kaderergänzung, die machen alle Sinn. Mhm. Ja, Gyrassi musstest du wohl kaufen für 18 Millionen. Ja. Dass du Füllkrug für das Paket, also rund 30 Millionen Euro, abgeben musst mit seinen 30 Jahren. Ja, das stimmt, da würde ich auch schon zustimmen. Maxi Bayer, guter Transfer. Also ich glaube schon, dass sie eine gute Rolle spielen werden, aber sie müssen sich eben diese Achse auch wieder aufbauen. Emre Can hat mein Kollege ja auch geschrieben, immer für einen Fehler gut. Ist die Frage, ob er langfristig neben Kroos spielen wird oder ob Kroos ihn da vielleicht auch ersetzen kann. Ja. Also von daher, ja, sind schon viele Fragezeichen beim BVB und das finde ich ein paar zu viele, als dass man jetzt sagen kann, yo, sie werden auf jeden Fall in den Meisterschaftskampf sofort eingreifen.
Und wird ja gleich ein schönes erstes Spiel für die Dortmunder, Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Ja,
schöner Gradmesser, ne?
Ja,
und Frankfurt, wo hast du denn Frankfurt?
Das dauert bei mir noch ein bisschen.
Tatsächlich?
Frankfurt habe ich auf der 9.
Oh, raus aus dem internationalen Geschäft?
Ja, ich weiß auch nicht. Also habe gelesen, dass sich Dino Topmöller und Markus Krösche jetzt in der Sommerpause öfter ausgetauscht haben und haben so ein bisschen die Stotter-Saison aufgearbeitet, die ja immerhin mit dem 6. Platz geendet hat. Ja. Also das Ergebnis war ja auch okay, aber selbst Topmöller hat wohl Fehler eingeräumt, Besserung gelobt. er durfte bleiben und jetzt wird es natürlich spannend. Also gegen Valencia gab es ja jetzt schon so einen Härtetest, ging 2-3 verloren, war okay, aber jetzt auch nicht viel mehr, viel klein-klein, wenig Geradliniges. Die Abwehr muss halt auf jeden Fall noch stabiler werden bei Frankfurt. Und auch interessant, scheint er jetzt noch einen teuren Verteidiger zu geben, den teuersten Verteidiger in der Frankfurter Vereinshistorie, Arthur TAT, steht angeblich auf den Zetteln der Frankfurter. Belgier.
Was soll der kosten?
Der soll, warte, habe ich es hier stehen, 16 Millionen plus 3 Millionen mögliche Boni. Mhm. Der soll noch kommen.
Gut.
Aber ich sag's mal so, für die Frankfurter, die landen für mich im Mittelfeld. Es gibt aber Vereine, denen ich einfach noch einen Ticken mehr zutraue. Ja. Wo hast du denn die Frankfurter?
Ich habe die Frankfurter tatsächlich auf 6, weil ich glaube, dass auch die Frankfurter, da wird oft vergessen, was sie für Abgänge in den vergangenen Jahren auch immer wieder hatten. Jedes Jahr sind Spieler, wirkliche Leistungsträger auch aus dem Team rausgenommen worden und ich glaube, dass sie das dieses Jahr aber ganz okay managen können. Sie haben Etikete, der als Stürmer jetzt schon mal eine halbe Saison auch da war, den haben sie ja fest verpflichtet. Der wird, glaube ich, eine gute Rolle spielen, hat in Ansätzen ja auch schon gezeigt, dass er eine Top-Verpflichtung ist. Robin Koch, den haben sie von Leeds jetzt ablösefrei übernommen. Das bedeutet, der war auch schon im Kader dabei. Ich glaube, Rasmus Christensen ist ein starker Rechtsverteidiger, der da eine saubere Arbeit macht. Ich glaube, dass der über die rechte Seite da gut Stabilität reinbringt. Also ich glaube schon, dass es ein Kader ist, der wieder so um die Europa-League-Plätze mitspielen kann. Und das wäre für Frankfurt natürlich auch ein Riesenerfolg, wenn man sagen kann, wir sind eine Mannschaft, die es einfach schafft, jedes Jahr international zu spielen.
Ja, das muss natürlich auch das Ziel sein.
Ja, aber du hast mit Dino Topmüller natürlich auch einen Trainer, der dann in dieses etwas unsichere Gebilde vergangene Saison reingekommen ist. Der hat jetzt auch schon mal eine Saison auf dem Buckel, kennt sich in Frankfurt ein bisschen mehr aus. Also ich glaube, das wird so eine Make-it-or-break-it-Saison für ihn auch werden, wo man sagen kann, schafft das wirklich, die Mannschaft da auch weiterzuentwickeln? Und ich glaube, dass er das kann und deswegen setze ich sie auf die 6. Aber dann hast du einen anderen Verein auf der 6, nämlich?
Ja, das ist so ein Verein, wo es mir ähnlich geht wie bei den Bayern, wo ich nicht ganz genau weiß, ob das jetzt reine Rationalität ist, die diese Entscheidung trifft oder einfach auch Wunsch. Ich habe Mainz tatsächlich
Mainz
auf dem 6. Platz. Ja, weil ich einfach glaube, dass das jetzt mit Bo gut läuft. Also ich halte einfach mega viel von ihm. Saisonauftakt gegen Wien Wiesbaden ist schon mal gelungen. Und ich habe einfach ein gutes Bauchgefühl. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich mag Bo Henriksson. Der hat am Ende der Saison das Ruder rumgerissen. Und ich traue ihm einfach zu, wenn er von Anfang an da die Punkte sammelt, dass die Mainzer wieder richtig gut dabei sein können.
Ja. Ich bin mal sehr gespannt und auch dazu hatte ich am Wochenende einen Austausch mit einem Kumpel, wo wir darüber so ein bisschen hin und her geschrieben haben, wo ich glaube, wo Mainz landet. Ich habe Mainz deutlich tiefer, ich habe Mainz auf der 12.
Jens.
Ja, ich weiß, ich werde hier aus der Stadt verwiesen. Ja, und wir hatten so ein ähnliches Gefühl, dass wir beide sagten, ja, reicht dieses Thema Mentalität, Motivation, was Herr Bo Henriksen irgendwie krass rüberbringt, reicht das über eine ganze Saison? Hat er taktisch genug drauf? Das wird sich jetzt zeigen. Und es sind natürlich auch einige Säulen aus dem Team weggebrochen. Ja. Du hast Leandro Barrera, der jetzt bei Benfica ist, Sepp van der Berg, der wieder zurück zu Liverpool ist, Brian Gruda, der vorne auch noch fehlt als Wirbler. So von daher, ich glaube, und das hat er auch geschrieben, die Mainzer müssen jetzt noch mal ein bisschen was machen auf dem Transfermarkt und dann kann es eine ruhige Saison werden. Aber auf der 6, das ist sehr optimistisch. Aber
ja,
also,
ja, ist es.
Es würde mich sehr freuen, wenn wir hier in der übernächsten Saison dann quasi Europa League oder sowas gucken könnten. Da würden wir auch gemeinsam hinfahren. Das wäre doch top. Also mich würde es extrem freuen. Aber ich glaube, ganz so weit sind sie noch nicht, die guten Mainzer.
Wir schauen mal. Okay. Wen hast du auf der 7?
Ich habe auf der 7 Hoffenheim.
What?
Die TSG aus Hoffenheim.
Alter, okay.
Ja, weil ich auch glaube, dass das Gebilde ganz gut zusammenbleibt. Ich glaube auch, dass Pellegrino Matarazzo weiß, was er tut dort vor Ort. Und ich halte viel von Adam Lojic, den sie jetzt verpflichtet haben. Ich glaube, dass der schon auch Maxi Bayer ersetzen kann. Und sie sind ja in der vergangenen Saison auch schon irgendwo hier gelandet. Ne? Wo waren sie?
Warte.
Siebter. Ja, guck mal. Also ich glaube, dass sie eine ähnliche Saison spielen können wie in der vergangenen.
Also bei Hoffenheim bin ich überhaupt nicht optimistisch. Ich glaube tatsächlich, das wird eine grausame Saison für Hoffenheim. Mal abgesehen davon, dass sie jetzt im Pokal fast gegen Würzburg rausgeflogen wären. Ne? Also das war schon mal ein schwieriger Auftakt. Ist das Hauptproblem ja, dass der Kader eigentlich noch nicht steht. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, man hat sich jetzt jüngst von fast der kompletten Geschäftsführung um den langjährigen Manager das Alexander Rosen getrennt. Und damit wurden jetzt die Transfertätigkeiten verschleppt. Also Materazzo, Trainer, hat jetzt auch selbst eigentlich keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit gemacht und wurde angesprochen auf die Saisonziele und hat dabei gesagt, diese Saison haben wir tatsächlich noch nicht die Möglichkeit gehabt, ein Ziel zu definieren. Der Kader ist noch nicht fertig. Dass weitere Neuzugänge erst nach der Vorbereitung integriert werden können, sei genau das, was unzufrieden macht. Und ich glaube, genau das könnte den Hoffenheimern auf die Füße fallen. Da gibt es interne Querelen. Bis der Kader dann wirklich auch mal so spielt, wie sich das der Trainer vorstellt, das wird dauern. Ich habe die Hoffenheimer auf Platz 14. Ich glaube, die werden richtig abschmieren dieses Jahr im Vergleich zur Vorsaison.
Ich würde mich nicht über Platz 14 beschweren. Ja. Also, um das hier einmal zu sagen, du hast gesagt, du konntest das manchmal nicht so ganz trennen. Ja. Ich habe schon versucht, das sehr zu trennen und ich würde mir jetzt nicht Hoffenheim auf der 7 wünschen. Ja. Ich freue mich über jeden Verein, der da hinten auf 14, 15, 16 irgendwie rumkrebst, weil ich brauche auf jeden Fall drei Vereine, die hinterm SV Werder stehen.
Da musst du dir aber, glaube ich, auch keine Sorgen
machen. Ja, darüber reden wir dann auch
noch. Aber das wird interessant. Ja. Wir müssen übrigens dann mal gucken. Nächstes Jahr machen wir natürlich hier eine Auswertung. Also wenn die Saison durch ist. Ich habe schon überlegt, wie wir das dann machen. Wahrscheinlich geben wir einfach pro Tabellenplatz einen Punkt und wer dann einfach am meisten Punkte gesammelt hat, ne, der gewinnt das Ding.
Ja, könnten wir zur Halbzeit dann schon machen. So zum Ende der Hinrunde, dass man so ein erstes Zwischenfazit zieht.
Können wir machen.
Ja,
klingt gut. Ich habe übrigens auf der 7 den SC Freiburg.
Oh ja, okay. Freiburg landet bei mir auf der 9.
Ja,
also das heißt,
ist nicht weit weg.
Aus deiner Sicht werden sie den Abschied von Christian Streich gut.
Ja, ich glaube, das ist so Streich oder Freiburg ohne Streich ist so ein bisschen wie Bayern ohne Hoeneß. Man denkt, es geht nicht, aber es wird funktionieren. Und er hat ja mit Julian Schuster da auch, glaube ich, einen guten Nachfolger. War jetzt auch ein vernünftiger Auftakt gegen Osnabrück, DFB-Pokal 4-0 gewonnen, war natürlich eine Pflichtaufgabe, aber es schadet ja nicht, um gut in die Saison zu kommen. Ja. Und ich glaube, in Freiburg, das ist einfach so stabil, das hängt auch nicht nur an einer Personalie, nämlich an der von Christian Streich. Ich glaube, das wird eine gute Saison für Freiburg.
Ja, ich habe Freiburg auf der 9, wie gesagt. Ich glaube, sie werden jetzt kurz mal aus den Europa-League-Plätzen rausrutschen. Das hat bei mir aber auch was damit zu tun, dass ich dem VfL Wolfsburg ein bisschen mehr zutraue, als sie das in den vergangenen Saisons gezeigt haben. Ich glaube nämlich, dass Ralf Hasenhüttl ein guter Trainer ist, der da auch an der richtigen Stelle ist. Wo hast du denn Wolfsburg?
Mir geht es wie dir. Ich setze auch oder halte viel von Ralf Hasenhüttl, sagen wir so. Und trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass es für ganz oben reicht. Ich habe Wolfsburg so im Mittelfeld. Ich habe die auf der 12.
Okay.
Weil ich einfach auch da wieder denke, gibt es ein paar Teams, die noch stärker sind. Um mal zu gucken, ja, Wolfsburg war auch jetzt vergangene Saison auf dem 12. Rang. Aber ob der Kader jetzt stark genug ist, I don't know, für ganz oben.
Ja, man hat auch irgendwie im Moment das Gefühl, dass der VW-Konzern ein bisschen mehr mit seiner Elektromobilitätsstrategie weg vom Verbrenner irgendwie mehr zu tun hat, als sich um seinen Fußballverein zu kümmern, was ja wahrscheinlich auch im Sinne der Mitarbeitenden der richtige Schritt ist. Aber ich habe auch so, man hört relativ wenig und ich glaube auch da, der Vorteil Ralf Hasenhüttl ist schon da. Ich glaube, er hat schon auch öfter bewiesen, dass er jetzt nicht unbedingt bei einem absoluten Traditionsverein arbeiten muss, dass er so diese Emotionalität der Fans braucht, um die mitzunehmen, um die Mannschaft auch anzuzünden. So, und ich glaube, dass er einfach ein gutes Konzept hat, mit der er die Mannschaft spielen lässt. Und deswegen glaube ich, dass sie es zumindest, ich meine Achter, dass sie es zumindest in die erste Tabellenhälfte schaffen.
Damit wären wir bei meinem Achten. Also ich habe ja Mainz auf 6, Freiburg auf 7 und dann aufgepasst auf Platz 8. Heidenheim.
Heidenheim.
Ich, ohne Scheiß, mein Bauch sagt mir, Heidenheim wird rocken. Letztes Jahr waren sie schon Achter und damit war Heidenheim der beste Aufsteiger seit RB Leipzig in der Saison 16-17 und ich glaube, die werden auch in diesem Jahr ihre Punkte holen. Die sind super unangenehm. Mannschaftlich, glaube ich, gibt es wenig Teams, die geschlossener sind. Und das wird am Ende, glaube ich, dazu führen, dass Heidenheim in der oberen Hälfte landet. Ich meine natürlich, wir wissen alle, das erste Jahr ist immer noch mal leichter vermeintlich als das zweite in der Bundesliga. Zumindest war es oft so, dass im zweiten Jahr die Mannschaften dann abgeschmiert sind. Deswegen kann es natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Aber das war tatsächlich eher wieder so eine Bauchentscheidung, wo ich mir dachte, Heidenheim, wenn ich dich so angucke, hast du die relativ weit unten.
Ja, also sorry, dass wir jetzt auch so ein bisschen hin und her springen. Ihr könnt die fertigen Listen natürlich ab morgen oder übermorgen, das wissen wir noch nicht ganz genau, natürlich auch bei Instagram nochmal nachlesen, da, wenn ihr jetzt nicht ganz hinterherkommt. Also ab morgen oder übermorgen, schaut doch mal auf unseren Insta-Kanal Stadionsprecher. Also guckt mal da rein, dort findet ihr die Listen. Jo, ich habe Heidenheim auf der 17.
Die steigen ab, ja, meinst du?
Heidenheim steigt ab.
Eieieiei.
Auch da vielleicht dann doch so ein bisschen das Gefühl, ich brauche drei Vereine, die hinterm SV Werder landen in der Realität. Nee, ich glaube, dass Heidenheim es schwer haben wird und zwar aus mehreren Gründen. Punkt eins, ja, das, was du eben gesagt hast, so diese Hype-Saison nach dem Aufstieg, die ist oft leichter als die nächste. Das wäre Punkt eins. Punkt zwei ist, sie spielen Conference League. Mhm. Und das mit einem Kader, mit einem Umfeld, das 0,0 Erfahrung auch nur ansatzweise damit hat, was es heißt, zweimal in der Woche zu spielen, lange Reisen zu machen nach Osteuropa und dann am Sonntag wieder irgendwie bei Borussia Dortmund zu spielen oder sowas. Also ich glaube, das wird eine Herausforderung und sie haben Leistungsträger verloren. Sie haben eigentlich ihre drei besten Spieler verloren mit Tim Kleindienst, der jetzt bei Gladbach ist. Dann haben sie Niklas Beste verloren, der ja super viele Tore vorbereitet hat, auch ein paar selbst gemacht, der ist bei Benfica. Und sie haben auch Ehren Dingci verloren, war ausgeliehen von SV Werder, ist zurück zu Werder, aber dann hat direkt SC Freiburg die Ausstiegsklausel gezogen, über 5 Millionen, der ist jetzt in Freiburg. Und diese drei Spieler haben sie quasi in der vergangenen Saison, waren sie die besten Spieler, die sie in ihrem Team hatte, die fehlen alle nicht und ich kenne keinen der Zugänge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Ja. So Spieler aus der zweiten, aus der dritten Liga.
Okay, das überrascht jetzt auch nicht, dass sie jetzt keinen Harry Kane geholt haben. Ne? Aber okay, ja, dann das.
Das sind meine Argumente, wo es dann rauskommt.
Und die sind stichhaltig. Dann, ja. Die sind stichhaltig. Also in der Theorie klingt das alles sehr nachvollziehbar. Mal schauen, wie es dann in der Praxis aussieht. Also du hast, sag mir noch mal ganz kurz vom Platz 6 an, über die wir jetzt schon gesprochen
haben. 6 habe ich Eintracht Frankfurt. Auf der 7 habe ich Hoffenheim, 8 VfL Wolfsburg, 9 SC Freiburg. Und ich starte quasi in die zweite Tabellenhälfte. Ja, mit dem SV Werder Bremen.
Ich habe auch die Bremen auf 10. Ja, ich habe die Bremen auch auf 10. Und habe da auch einfach gedacht, ich glaube, das wird eine solide Saison. Also ich glaube weder, dass sie jetzt oben angreifen, ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt bis zur allerletzten Sekunde da gegen den Abstieg spielen.
Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal unseren Deep Dive SV Werder. Und da habe ich ja auch noch gesagt, ich glaube so vom Leistungsniveau so im mit gesicherten Mittelfeld, das ist da, wo sie hingehören. Man hat das Gefühl, die Verantwortlichen sehen sich schon einen Schritt weiter. Ja. Da bin ich eher skeptisch und da wird heute Abend das Pokalspiel gegen Cottbus, Energie Cottbus, wird den ersten Anhaltspunkt geben, wie es so wirklich aussieht mit dem Team. Aber ich glaube, ich habe ja auch damals gesagt, ich sehe sie noch nicht so in der Nähe der Europapokalplätze. Mhm. Ich glaube, es wird eine solide Saison.
Ja, und ich glaube,
und das wäre auch okay.
Ich wollte sagen, mit Platz 10 könnten die Bremer doch wahrscheinlich auch ganz gut leben. Ich meine, im letzten Jahr dürfen wir nicht vergessen, sie sind 9. am Ende sogar noch geworden.
Ne? Ja, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass dafür auch nicht wahnsinnig viele Punkte notwendig waren. Sie haben, glaube ich, am Ende 42 Punkte gehabt. Ja. Damit wird man nicht unbedingt 9., sondern eher so 13., 14. Und so sehe ich sie auch eher. Deswegen, ich sehe schon, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube und hoffe, dass sie ein paar mehr Punkte einsammeln als in der vergangenen Saison. Und damit wirst du 9., 10., 11., dann ist alles gut.
Auf Platz 11 habe ich Union Berlin.
Mhm. Ist bei mir auf 13, ja.
Also wir erinnern uns, Union als 15. im vergangenen Jahr abgeschlossen, also nur knapp der Relegation entgangen. Ich glaube einfach, dass Bielica nach Urs Fischer der falsche Trainer da war. Mhm. Also nicht nur diese Aktion mit Leroy Sané ist uns da in Erinnerung geblieben. Ich glaube einfach, menschlich hat er da nicht so gut hingepasst. Und jetzt haben sie natürlich wieder einen absoluten Menschenfänger mit Bo Svensson. Ja. Wir erinnern uns, er war bei Mainz. Und der Typ ist cool und der Verein ist cool, das Umfeld ist cool. Ich bin mir sehr sicher, dass sich Union dieses Jahr wieder ein bisschen stabilisieren wird und deswegen nicht unten reinrutscht.
Genau, ich glaube auch, dass Union eine sichere Saison machen wird. Ob sie jetzt, also ich habe sie auch als 13., aber ich sehe schon so eine, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber bei mir endet so die Liga, die es entspannt haben wird, so bei 14. Mhm. Und ich glaube auch, dass Union da ganz gut rausrutschen wird. Ich man muss ja auch mal gucken, was haben sie jetzt so an Abgängen und an Zugängen. Und da ist es schon auch so, dass sie ja im vergangenen Jahr, wir erinnern uns so, Robin Gosens und hier den italienischen Nationalverteidiger und so weiter. Also da haben sie schon nach Höherem gestrebt. Ja. Und jetzt in dieser Saison kaufen sie dann doch wieder einen Spieler von der Bank von Borussia Dortmund oder kaufen Spieler vom HSV und so weiter. Mhm. Also man hat so das Gefühl, es ist wieder unioniger geworden bei Union. Und du hast es total richtig gesagt. Ich glaube, Bo Svensson passt da richtig gut rein. Der hätte ja auch in Mainz weiter reingepasst. Ja. Keiner wollte den ja wegschicken. Ja. Die waren ja alle so überzeugt, auch menschlich. Ja. Und es gab Tränen bei seiner Verabschiedung. Wo gibt's denn sowas? Ne? Ja. Also mussten Trainer rausschmeißen und alle flennen. Also von daher, ja, ich glaube, das passt zusammen.
Wen hast du denn dann auf der Elf?
Gladbach.
Ah ja, hab ich auf der 13?
Ja. Guck mal. Ja, ich glaube, Gladbach ähnlich. Auch da, die werden sich stabilisieren.
Aber wird auch nichts spannend. Also ich hab hier stehen, ein bisschen despektierlich, nicht böse gemeint, Gladbach-Fans, Gladbach bleibt graue Maus, habe ich hier. Also Mittelfeld, glaube, aber weiß auch nicht, ob das jetzt so schlecht ist für Gladbach, ne? Zumindest da nicht hinten reinzurutschen. Letztes Jahr 14. Und
noch länger gezittert.
Genau, einen Punkt vom Relegationsplatz weg.
Genau. Ja, ich glaube auch, wenn du da eine sichere Saison spielen kannst, Seoane kriegt seine zweite Saison, du hast jetzt mit Tim Kleindienst, ne, Stürmer von Heidenheim, hast du geholt, Kevin Stöger, Spieler ablösefrei von VfL Bochum und Philipp Sander, einen zentralen Mittelfeldspieler von Holstein Kiel, dann merkst du auch so ein bisschen, bei welchen Vereinen bedienen wir uns im Moment, und dann ist auch schon ein bisschen klar, wo geht die Reise hin. Also werden jetzt keine Spieler vom VfB Stuttgart gekauft, sodass du sagen kannst, wir greifen jetzt Europa an, sondern das ist so, wir wollen einen gesicherten Mittelfeldplatz, und ich glaube, da wären sie auch happy. Ja. Dann kommt bei mir auf der 12 Mainz 05, wie schon angekündigt.
Bei mir Wolfsburg, ja.
Oh ja, genau. Union Berlin, und dann habe ich den FC Augsburg.
Auf der 14. Ja, okay, da ist bei mir ja Hoffenheim, über die haben wir schon gesprochen. Augsburg auf der 14. Mhm. Warte, dann sage ich dir direkt, wo die Augsburger bei mir landen, auf der 17.
Oh, Augsburg steigt endlich ab. Entschuldigung, liebe Augsburg-Fans, war nicht so gemein.
Ja, ich weiß auch nicht. Also letztes Jahr als Elfter abgeschlossen, aber auch hier mein Bauch sagt mir, dass das eine schwierige Saison wird für Augsburg. Warum hast du sie über dem Strich?
Weil ich glaube, dass es Vereine gibt, die schlechter sind.
Und Werder Bremen gehört nicht dazu.
Das ist zumindest die Hoffnung. Nee, ich glaube schon, dass Augsburg auch, die haben schon auch ein Thema, dass sie jetzt eben mit Demirovic auch ihren Top-Stürmer verloren haben. Das ist auch nicht so ganz so einfach. Ja, aber sie haben schon auch, glaube ich, ein paar Spieler dazu geholt. Das so läuft so vernünftig. Jakic kommt jetzt von der Eintracht, der hat vergangene Saison schon dort gespielt. Sie haben Kevin Schlotterbeck geholt, der bei Bochum war, und haben jetzt eben Marius Wolf vom BVB auch dazu geholt. Also schon so gestandene Bundesliga-Spieler, und ich glaube, den Vorteil haben sie eben gegenüber jetzt wegen mir auch Holstein Kiel, Heidenheim und auch dem FC St. Pauli, so leid mir das tut.
Wir hatten jetzt 14, ne? Kommen wir jetzt also in die richtig spannende Region. 15, 16, 17, 18, also auf der 15 und damit knapp über dem Strich, habe ich St. Pauli.
Ich auch.
Ah ja, guck mal.
Oh. Und das ist Hoffnung. Ich muss wirklich auch ganz ehrlich sein. Ich habe mich in den vergangenen Jahren nicht so wahnsinnig viel mit dem FC St. Pauli beschäftigt, und trotzdem hat der FC St. Pauli bei mir irgendwie immer einen Platz in meinem Punkerherz.
Ja, verstehe ich.
Es ist einfach irgendwie da. Ich finde so auch, wenn man denen auf Insta folgt oder sowas, die Aktionen rund um den Fußball, die Werte, für denen der FC St. Pauli steht, das wird zwar natürlich auch vielmals wird es ihnen vorgeworfen, dass es auch viel Marketing ist. Ja, mag sein, aber trotzdem steckt da auch was Ehrliches drin in allen Aktionen, und das mag ich beim FC St. Pauli. Deswegen, ich würde ihnen wünschen, dass sie auf der 15 landen, und das hatten wir vergangene Folge, dass der HSV aufsteigt und dass wir kommendes Jahr ein Hamburg-Derby, also in der übernächsten Saison ein Hamburg-Derby in der ersten Liga haben.
Würde ich mich nicht dagegen wehren. Also ich glaube auch, sie werden kämpfen müssen dieses Jahr. hatten ja jetzt auch keinen so richtig chlorreichen Start. Im DFB-Pokal gegen Halle gab es nach Verlängerung knappes 3-2. Mhm. Also war jetzt...
Viertliges, ne? Halle, ja, glaube ich. Ja. Mhm.
Also war jetzt nicht so wahnsinnig berühmt. Ich glaube aber auch, sie schaffen es. Also okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Abstiegsrängen.
Relegationsrang.
Zuerst mal, ja, genau, Platz 16. Hattest du den schon gesagt?
Nee.
Wer ist bei dir auf der 16?
VfL Bochum.
Ah ja, okay, okay. Bochum habe ich auf der 18.
Ah ja, also ja. Bochum.
Also wir gehen beide davon aus, dass Bochum eine schwierige Saison vor der Brust hat.
Ja, ich glaube schon. Ich wüsste nicht, was man anders denken könnte. Ich meine, sie sind vergangene Saison ganz knapp dem Abstieg entkommen. Sie haben die Relegationspartie, das Hinspiel schon verloren im eigenen Stadion gegen Düsseldorf, ja, und legen dann ein grandioses zweites Spiel in Düsseldorf.
Sie lagen 3-0 zurück, ne? Ja.
Also das war wirklich. Von daher, ja, kann sein, dass sie das vielleicht ein bisschen mitnehmen, aber du verlierst mit Kevin Stöger noch eine wichtige Person. Patrick Osterhage ist zum SC Freiburg gegangen. Takuma Asano ist jetzt bei Mallorca. Wir haben eben schon Schlotterbeck genannt, der ist auch weg. Und holen dann irgendwelche 6-7 ablösefreie Transfers so aus dem Niemandsland der deutschen Ligen.
Ja.
Ich wüsste nicht, wie das anders gehen sollte.
Ja.
Mal gucken.
Auf 17 habe ich dann, wie gesagt, Augsburg.
Ja, Heidenheim.
Mhm. Und ja, wie gesagt, auf 18 bei mir dann die Bochumer. Wen hast du jetzt auf 18?
Holstein Kiel.
Ach, das war Kiel.
Wo ist denn bei dir Kiel?
16. Also meine letzten drei, nur um es nochmal offiziell zu sagen. 16 Holstein Kiel, 17 Augsburg, 18 Bochum.
Mhm. Mhm. Ja, warum Holstein nicht wie Heidenheim? Warum traust du ihnen nicht ein Heidenheim zu?
Kann ich dir nicht fundiert, ehrlich gesagt, beantworten. Also Holstein Kiel ja auch jetzt im Pokal nicht so richtig gut gestartet. Beim Drittliga-Aufsteiger Aachen hat man dann ganz knapp 3-2 gewonnen. Aber Bauchgefühl, ich kann dir das nicht fundiert begründen.
Ja, ich habe auch eher so das Gefühl, dass es einfach schwer wird, immer schwerer auch wird. Ich meine, jetzt Heidenheim war vergangene Saison auch ein ziemlich krasser Ausreißer, dass die so durchmarschiert sind und jetzt hoch in die Conference League. Ich habe auch einfach nicht das allerbeste Gefühl bei Holstein Kiel. Ich glaube auch, es ist schwer,
ja,
ohne auch die Kohle dann so langfristig mithalten zu können. Ich glaube,
ja,
das war jetzt ein Riesenerfolg, dass sie hochgekommen sind. Das wird für immer Teil von Holstein Kiel sein. Ob sie dem jetzt noch wahnsinnig
viel schon wieder abgesagt.
Ja, aber ist ja so. Ich meine, es gibt so viele Mannschaften, die noch nie erste Liga gespielt haben. Das ist doch das große Ziel. Das hast du jetzt mit Holstein Kiel geschafft. Du bist der erste Verein aus Schleswig-Holstein, der jemals erste Liga gespielt hat. Von daher. Und dann ist auch gut.
Ja.
Und dann lasst wieder die Schalker hoch und die Hamburger.
Hallo. Das werden die Kieler anders sehen.
Ja, definitiv.
Also zum Abschluss nochmal. Jens, um es noch einmal final zu sagen. Wir haben beide die Bayern ganz oben.
Yes.
Wir sind uns auch ziemlich einig, was zumindest mal die Champions League-Ränge angeht.
Jo.
Wir denken, dass Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Dortmund da oben mitmischen werden. Und auch bei den Absteigern liegen wir nicht wahnsinnig weit auseinander. Kiel sehen wir beide als problematisch an, Bochum auch.
Mhm.
Und bei mir ist dann eben Augsburg noch hinten mit drin.
Und wir glauben beide, dass der FC St. Pauli es knapp schafft.
Genau, genau. Und nur um nochmal einen Vergleich zu haben, ich habe spaßeshalber mal recherchiert, was die Wettanbieter so sagen.
Oh.
Zumindest mal oben in der Tabelle. Und da ist tatsächlich auch Bayern München der Favorit mit der besten Quote. Leverkusen ist mit einer Quote von 3,5, also die Bayern-Quote von 1,55.
Das heißt, du gibst 1 Euro aus und bekommst 1,55 Euro, wenn die Bayern Meister werden.
So ist es, richtig? So ist es, genau. Die Leverkusen haben mit einer Quote von 3,5 auf dem zweiten Rang. Und dann kommt Dortmund mit einer Quote von 12, Leipzig mit einer Quote von 15.
Okay, also die sehen sogar Dortmund vor Leipzig.
Genau, richtig. Und noch was anderes. Es gibt eine spannende Seite, die nennt sich bundesligaprognose.de. Die Kolleginnen und Kollegen rechnen die komplette Saison einfach schon mal durch anhand von Fakten, die sich aus der Vergangenheit ergeben haben, und die haben auch eine Tabelle gemacht, wie diese Saison endet, und das finde ich ganz interessant. Deutscher Meister laut Bundesliga-Prognose im nächsten Jahr wird Borussia Dortmund.
Hey, Glückwunsch!
Und zwar punktgleich mit Bayer Leverkusen, beide 85 Punkte. Dann kommt RB mit 81 und dann aufgepasst Bayern mit 62, also mehr als 20 Punkte Rückstand auf die ersten beiden. Bayern auf 4, Stuttgart dann auf 5, Mainz übrigens hier auch lustigerweise auf 6, Heidenheim 7, Freiburg 8, Bremen 9, Holstein Kiel 10.
Natürlich.
Hoffenheim 11, Eintracht Frankfurt 12, dann Union Berlin, Gladbach und dann auch Pauli auf dem 15., Augsburg auf 16, Wolfsburg auf 17, Bochum auf 18.
Und die für mich spannendste Frage ist, wenn die Bayern wirklich Vierter werden, wie viel Trainer hatten sie dann im Laufe dieser Saison?
Ich glaube, wenn nicht ganz komische Sachen passieren, werden sie mit Kompanie auch das Ende der Saison erleben.
Aber stell dir mal vor, die holen 62 Punkte und werden Vierter.
Das stelle ich mir lieber nicht vor.
Nee, das auch für Vincent nicht, weil wir gönnen ihm das Jahr, dass er zumindest eine Saison durchspielt.
Also und wundert mich auch, wie man
Nils endlich wird mal gearbeitet, sagt genau. Ja Uli Hoeneß. Ja, also er war im Training, hat sich das angeguckt und endlich wird mal gearbeitet, weil ja vorher bei Tuchel und bei Nagelsmann nicht gearbeitet.
Natürlich, war. Natürlich.
Klar.
Ja, ihr Lieben, und damit würde ich sagen, machen wir auch den Strich für heute drunter. Wir freuen uns auf die kommende Woche und wir können jetzt schon mal anteasern, dass wir sehr, sehr zeitnah eine spannende Gästin bei uns zu Gast haben. Mehr verrate ich, glaube ich, gar nicht, oder?
Nee, mehr muss auch nicht.
Ja, aber da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal einen richtig coolen Start in die Bundesliga. Wir drücken allen euren Teams die Daumen.
Natürlich.
Besonders bitte Werder Bremen und Bayern München.
Genau.
Und dann freuen wir uns auf euch und das nächste Mal. Bis dahin bleibt gesund, bleibt entspannt und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.